Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Also, wir sind heute wieder nicht im Kaiser Friedrich, wie noch vor Monaten, aber jetzt ja hier. Und wir haben als Stargast Jörg Müller-Ahnecke.
Wer sind Sie? Für die paar Bremer, die noch nichts von Ihnen gehört haben sollten.
Die sollte es tatsächlich auch noch geben, aber erstmal von mir auch ein Hallo und schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf, wenn auch nur über die Telefonverbindung. Ja, ich bin seit einigen Jahren Landesvorsitzender des Wirtschaftsrates der CDU in Bremen. Ansonsten, also das im Ehrenamt, nebenberuf oder ja, nebenbei. Beruflich bin ich geschäftsführender Gesellschafter der Canvas Solutions GmbH. Wir fertigen Sonnensegel und sitzen in Bremen in der Neustadt.
Also Sie sagen Wirtschaftsrat der CDU und ich dachte, CDU sagt man nicht mehr.
Da haben Sie, ja, also der offizielle Name ist Wirtschaftsrat der CDU. Der Wirtschaftsrat geht auch in den 60er Jahren auf Ludwig Erhard zurück, der ein wirtschaftspolitisches Pendant zu einer sehr starken sozialen politischen Bewegung gesucht hat. Allerdings ist der Wirtschaftsrat ein komplett eigenständiger Verein, unabhängig, aber durchaus an einer bürgerlichen CDU-Politik dran, genauso wie an einer liberalen Wirtschaftspolitik.
Also Sie sind nicht überparteilich. Linke, Frau Vogt kann bei Ihnen nicht mitmachen.
Doch, natürlich kann die bei uns mitmachen, sogar sehr gerne. Frau Vogt ist eine sehr gern gesehene Gast bei uns, mit der wir auch im guten Austausch sind.
Aber Mitglied ist sie noch nicht geworden.
Leider noch nicht, nein.
Ist noch Linke, ist ja Linke.
Ja, ist ja überparteilich. Aber es gibt doch so einen Streit bei Ihnen im CDU-Wirtschaftsrat, habe ich gehört, dass es verschiedene Wirtschaftsratsmitglieder gibt, die gerne dieses Anhängsel der CDU loswerden würden. Gehören Sie da auch zu?
Ob es da einen Streit zu gibt,
weiß ich nicht. Eine Kontroverse, meine ich.
Manchmal ist es natürlich von Vorteil, das im Namen drin zu haben. Manchmal schadet es auch eher, wenn man eben mit Politikern anderer Parteien spricht. Das ist aber eine Frage, die eher auf Bundesebene diskutiert wird. Und ja.
Und wie ist Ihre Meinung?
Wir sehen uns als unabhängig und wir haben auch kein Problem, mal kritisch der CDU gegenüberzutreten.
Was Ihre politischen Ziele betrifft, ich habe mal so ein bisschen im Archiv geguckt, ist das ja sehr CDU-nah, muss man sagen, zumindest in Bremen. Ne? Sie fordern zum Beispiel Privatisierung oder haben 2018, habe ich gesehen, in einem Interview im Weser-Report, fordern Sie Privatisierung der BSAG, haben Sie damals gefordert. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Sie setzen sich für eine andere, bessere Infrastruktur ein, mehr Wohnflächen, mehr Gewerbeansiedlung, Bildung, sagen Sie, wäre großes rot-grünes oder rot-grün-rotes Versagen. Also es ist schon relativ deckungsgleich. Gibt es überhaupt Abweichungen?
Ja, also ob jetzt eine Privatisierung der BSAG ein CDU-Thema ist, das würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Genauso sehe ich leider, dass die CDU auch bei anderen Privatisierungsmöglichkeiten sich nicht ganz so offen zeigt, wie ich es oder der Wirtschaftsrat es für an manchen Stellen für sinnvoll oder diskussionswürdig halten würde.
Sagen wir mal so, Sie waren mal anders, ne? Sie waren mal die Oberprivatisierer in der Großen Koalition zum Beispiel.
Die CDU?
Ja.
Ja.
Da sollte sogar die GEWOBA verkauft werden.
Ich glaube, die Meinung finden Sie heute in der großen Breite der CDU in Bremen nicht mehr wieder. Wobei ich mir da gerne wieder eine Diskussion drüber wünschen würde.
Was heißt das?
Es geht hier nicht per se ums Privatisieren, aber ich glaube, an manchen Stellen wären manche Unternehmen in privater Hand besser aufgehoben als in staatlicher Hand. Sie sagten eben die BSAG. Da wurden vor kurzem jetzt für 210 Millionen neue Straßenbahnen angeschafft, wo die alten gerade mal 20 Jahre alt sind.
Ja, da freut sich ja gerne auch immer drüber.
Ja. Das wird politisch so durchgewunken. Da wird ein unglaublicher Geldbetrag für aus dem Haushalt für zur Verfügung gestellt. Ich würde da auf jeden Fall mal hinterfragen, ob das in der Privatwirtschaft auch so passiert wäre, dass solche Straßenbahnen nach 20 Jahren ersetzt werden müssen. Wenn ich sehe, dass die Lufthansa mit einem Flugzeug 40 Jahre lang fliegen kann, was rund um die Uhr im Einsatz ist, sollte eine Straßenbahn auch 20 Jahre halten.
Ja, ich habe
genauso verstehe ich nicht, warum Bremen vor 2 Jahren sich für über 200 Millionen an der Brebau beteiligt. Ja, wir brauchen ganz dringend ein vernünftiges Wohnungsbaukonzept und Perspektiven und Plan in Bremen. Aber durch die Beteiligung und dem Aufkauf von bestehenden Wohnungen ist keine einzige Wohnung neu geschaffen. Im Gegenteil, da ist sehr viel Geld einfach gebunden in einem Unternehmen, wo die öffentliche Hand meines Erachtens keinen weiterführenden Nutzen von hat,
doch, außer dass wir diese
Schuldenlast mit uns umschleppen.
Einspruch. Weil es geht ja um bezahlbare Wohnungen, ne? Die nicht der Markt regelt, sondern die für die Menschen da sind, die 4, 5 Kinder haben und sonst keine Wohnung finden. Das steckt ja dahinter. Das ist Sozialpolitik.
Nee, also hat die Brebau nicht unbedingt große oder viele Sozialbauwohnungen, wie es die Gewoba hat. Und B, wäre das Sozialste doch immer noch, dass es genügend Wohnungen für alle gäbe, sodass der Markt die Preise nicht nach oben treibt. Also werden wir aktiver Wohnraum schaffen und auch das Angebot an neuen Wohnungen erhöhen, würden die teuren Preise ja gar nicht mehr zustande kommen. Und wie kommen teure Preise im Neubau zustande? Die kommen im Wesentlichen durch teure Grundstücke zustande, die kommen im Wesentlichen zustande durch sehr teure Baupreise inzwischen, die eben auch teilweise politisch verantwortet sind durch sehr hohe Energieauflagen auf Bundesebene, die in Bremen noch wieder getoppt werden durch Auflagen für Solaranlagen, für Dachbegrünung etc.
Gut. Sagen wir, vielleicht um das Gespräch abzukürzen, gibt es irgendwas, was Sie an Rot-Grün-Rot richtig gut finden?
Müsste ich jetzt lange überlegen.
Pause.
Lange Pause.
Lange Pause.
Das können Sie also ja vielleicht nachreichen.
Es ist, dass überhaupt ein Umdenken mal in der Verkehrspolitik stattfindet oder in einer Verkehrsträgerpolitik, dass dann langsames Denken, Umdenken angestoßen wird, geht sicherlich in die richtige Richtung, aber das findet leider meines Erachtens völlig konzeptlos und nicht nachhaltig statt.
Kann ja noch werden also, bis zur Wahl.
Boah, da sind Sie aber optimistisch.
Na, ich habe es nur für den Raum geworfen.
Und Sie hat ja auch nicht gesagt, zu welcher Wahl.
Ja,
stimmt. Auf der Bundeshomepage des CDU-Wirtschaftsrats oder Wirtschaftsrat der CDU steht, Sie seien die Speerspitze der Erneuerung in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Das ist ja kühn, ne? Weil Sie haben ja überhaupt keine Durchsetzungsfähigkeit.
Der Wirtschaftsrat, natürlich ist er an keiner Regierung beteiligt, ist auch keine Partei.
Nee.
Aber der Wirtschaftsrat hat gerade auf Bundesebene schon einen sehr starken Einfluss auch auf die Bundespolitik und hat eben auch sehr gute Vernetzung zu allen Regierungsparteien, aber eben auch zu den Oppositionsparteien und
als Lobbyist
besteht es schon. Ja.
Ja. Aber Speerspitze der Erneuerung, das ist natürlich schon ganz schön viel. Was haben Sie denn erneuert?
Auf Bundesebene oder?
Naja, also, in Bremen wird es ja schwierig werden, ne?
Viele Erneuerungen haben in Berlin ja ehrlicherweise auch in der letzten Legislaturperiode meines Erachtens nicht. Also die letzte große oder aktuelle große Koalition ist sicherlich nicht ein Ergebnis, was als Jahrhundertwerk in die Geschichte eingehen wird.
Nee.
Ich glaube, das war eher, was Frau Merkel mit ihren Ministern fabriziert hat, ein Abarbeiten oder Absitzen auf dem kleinstmöglichen Nenner.
Vielleicht ändert sich die CDU einfach. Und sie haben gar keine Heimat mehr und heißen bald nicht mehr Wirtschaftsrat der CDU, sondern Wirtschaftsrat der, keine
Linken.
Ahnung.
Der Linken.
Wir sind ja unsere eigene Heimat, also das heißt, wir brauchen da nicht eine CDU als Heimat.
Ja, aber es könnte tatsächlich sein, dass die CDU sich von ihren Werten so weit entfernt, dass es auch nicht mehr so gut passt, ne? Das nächste ist ja Schwarz-Grün in Berlin und dann?
Also erstens auch habe ich überhaupt keine Angst vor den Grünen. Bei den Grünen gibt es auch ein sehr großes Realo-Lager, die eine sehr objektive Meinung und Ansatz zu einer vernünftigen Sozial- und Wirtschaftspolitik haben. Es gibt natürlich auch ein sehr großes ideologisch geprägtes Lager, was meines Erachtens in Regierungen nicht zu suchen hat, ganz gleich, was für Ideologien da verfolgt werden.
Oha.
Aber in Baden-Württemberg machen die Grünen meines Erachtens durchaus eine gute Regierungsarbeit.
Ja, sie ist nicht so grün, ne? Deswegen.
Eine Regierungsarbeit muss ja immer eine Arbeit fürs ganze Land und für alle Bürger sein. Und was ich eben sagte, sie darf nicht nur durch irgendwelche, wie auch immer gearteten Ideologien geprägt und getrieben werden, sondern muss eben die gesamten Belange einer Gesellschaft abholen. Hm.
Dann habe ich noch auf der Homepage auf Bundesebene gelesen, dass Sie sozusagen Führungskräfte repräsentieren, weil die Führungskräfte der Wirtschaft in der Minderheit sind überall in der Politik. Und was ist, da kommen einem ja beinahe die Tränen, aber so richtig will mein Mitleid da nicht aufkeimen, weil also die Führungskräfte der Wirtschaft haben, glaube ich, nicht die größten Probleme, sich durchzusetzen oder eben Lobbyarbeit zu betreiben. Empfinden Sie sich als Minderheit? Einer Minderheit zugehörig, Minderheitenschutz also, beanspruchend?
Der Politik würde es sicherlich schon gut tun, wenn hier und da ein bisschen mehr unternehmerisches Denken und Entscheidungsfreudigkeit auch an der politischen Tagesordnung wäre. Aber das ist ein Punkt, den man ja nicht der Politik ankreiden kann, sondern den Unternehmern, die sich eben nicht engagieren.
Herr Nussbaum wäre ein Beispiel. Hat der bessere Arbeit gemacht? Ulrich Nussbaum? Finanzsenator einst in Bremen, dann in Berlin?
Der ist auf jeden Fall sehr unabhängig an die Themen rangegangen und hat, glaube ich, schon mit einer sehr hohen Entscheidungsfreudigkeit und Geschwindigkeit Themen aufgegriffen und umgesetzt, sowohl in Bremen als auch in Berlin oder jetzt eben im Wirtschaftsministerium.
Willy Lemke, Werder-Manager, Führungskraft, auch, Bildungssenator?
Auch der war sicherlich von der Mentalität eher ein Macher, allerdings in Bremen leider in der Bildungspolitik mit sehr unzureichendem Ergebnis.
Ja, dann bringt es halt nicht so viel, ne? Wieso steigen Sie denn nicht in die Politik ein?
Also erstens bin ich momentan beruflich in meinem Unternehmen gebunden und zweitens muss es dafür ja natürlich auch immer irgendwelche Möglichkeiten und Einstiegswege geben, die momentan nun mal nicht da sind und außer jetzigen Regierung hat mich auch einfach keiner gefragt, da mitzuarbeiten, was
naja,
nicht verwunderlich ist.
Sie hätten Herr Meyer-Heder sein können, würde ich mal vermuten. Sie bringen nicht nur einen Doppelnamen mit, sondern das Profil ist ja auch ähnlich. Also die CDU scheint ja Quereinsteigern sehr aufgeschlossen zu sein und auch gewesen zu sein. Haben Sie damit geliebäugelt?
Herr Meyer-Heder machte einen ausgezeichneten Job und auch schon bevor er gewählt wurde, war mir und ich glaube vielen anderen in der Partei klar, dass er da wirklich frischen Wind reinbringt und das bewahrheitet sich ja auch, dass er da exzellent aufgestellt ist. Von daher bin ich sehr froh, dass er den Job als Landesvorsitzenden so exzellent macht, wie er ihn momentan.
Ach ja, genau. Sind Sie CDU-Mitglied?
Ich bin auch CDU-Mitglied, ja.
Okay.
Schon sehr, relativ lange auch, aber in der CDU nie sehr oder lange nicht aktiv gewesen in den einzelnen, also nicht sehr tief in der CDU drin.
Ja. Wen wünschen Sie denn? Ich habe gerade am Dienstag war ja der Neujahrsempfang der CDU virtuell.
Ja.
Und dann sah ich Yvonne Averwerser und dachte, na, wenn das mal nicht neue Fraktionschefin wird.
Ich glaube, den Gedanken hatten auch schon andere.
Und Sie?
Aber ich bin nicht in der Fraktion, ich habe da kein Mitspracherecht, aber ich finde, Frau Averwerser ist eine ganz tolle Frau, die eine sehr frische Erscheinung auch hat und noch nicht seit Ewigkeiten zum alten Establishment gehört. Also von daher tut die der CDU sicherlich gut, an welcher Stelle
und auch immer. Und die hat Dienstag einen guten Job gemacht, wirklich gut.
Ja.
Wunderbar.
Fand ich auch.
Wunderbar.
Und wer wird CDU-Vorsitzender, wenn Sie aussuchen dürften? In Bremen haben sich ja alle zu Röttgen bekannt, wenn ich das so, also nicht alle, aber alle, nee, die sich bekannt haben, haben sich zu Herrn Röttgen bekannt. Und wo stehen Sie? Bei Herrn Merz, schätze ich mal.
Auch in Bremen gibt es eine sehr differenzierte Meinung, so wie ich das mitbekommen habe. Und ich glaube, alle drei sind eine exzellente Wahl und können den Job sehr gut ausführen.
Müller-Arnecke, Sie können sich nicht so rausreden. Wir hier wird Tacheles geredet.
Also wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube, dass Herr Laschet in Nordrhein-Westfalen sehr gut aufgehoben ist. In den Job soll er sicherlich auch, könnte er gerne auch weitermachen. Herr Merz würde der CDU sehr gut tun, dass er wieder ein stärkeres marktwirtschaftlichen Ansatz in die CDU reinbringt und auch manche unbequemen Themen deutlich anspricht, die die letzten Jahre einfach verschoben wurden oder nicht so angegangen sind, wie sie hätten angegangen werden sollen. Aber auch Herr Röttgen hat meines Wissens ein gutes Team hinter sich und wäre auch ein exzellenter Außenpolitiker.
Also Laschet nicht. Am liebsten Merz, aber Röttgen ginge auch, nur Laschet nicht. So habe ich das jetzt interpretiert. Ist das so halbwegs richtig?
Dann lassen wir das mal so stehen.
Sie sind ja Segler, sozusagen Hochleistungssegler. Sind Sie das noch oder waren Sie das?
Ja, also, das Hochleistungssegler würde ich jetzt mal wegnehmen. Ich bin früher in der Tat sehr viel und auch auf relativ hohem Niveau Regatten gesegelt.
Ja.
Das war aber eher zu Schüler- und Studentenzeiten und heute bin ich durch Job und Familie doch zeitlich sehr viel eingeschränkter, sodass Segeln momentan nur leider nur noch ein hin und wieder Hobby ist, wenn Freunde mich mal mitnehmen.
Im Verein in Bremen?
Ich bin auch in einem Bremer Segelverein, ja.
Also.
In der Segelkameradschaft, das Wappen von Bremen.
Haben Sie ein eigenes Boot?
Nein, habe ich nicht.
Heißt das Boot oder ist das Schiff?
Schiff.
Da darf man bloß nicht, Yacht wollte ich jetzt nicht fragen, um nicht jedes Vorurteil. Aber eigentlich ist das doch als jemand, der Segel herstellt, gehört doch dazu, oder nicht?
Also ein Schiff bedarf auch sehr, zum einen sehr viel Zeit und zum anderen ist es auch ein sehr großer finanzieller Aufwand. Von daher ist das ein Wunschziel für die kommenden Jahre, dass man irgendwann noch mehr Zeit und Möglichkeiten zum Segeln findet, aber beschränke ich da auf Mitsegeln bei Freunden.
Ich weiß nur, dass die von Bremen, da ist immer Henning Scherf mitgefahren.
Aber der ist doch nicht mitgesegelt.
Ja,
der ist früher auch mal mitgesegelt.
Als
der
Segler? Auch, aktiver Segler? Ja, ach, das wusste ich gar nicht.
Der ist meines Wissens sogar mal in hohen Norden nach Grönland oder Island gesegelt. Ja. Also hat durchaus auch die rauen.
War das die Segelreise, wo er verschollen war, mal 2 Tage? Kannst du dich da noch dran erinnern, Wegbert?
Ja, weiß ich auch noch.
Einmal, da hat man irgendwie, glaube ich, 24 Stunden nichts von ihm gehört und dann hatte der immer von Bord berichtet und dann war irgendwie der Kontakt abgebrochen. Da haben sich schon alle Sorgen gemacht. Da kann ich mich irgendwie dunkel dran erinnern. Ich weiß,
das weiß ich gar nicht mehr.
Ob das diese Reise war, ich bin mir auch nicht sicher. Was ist denn am Segeln das Faszinierende? Also ich muss zugeben, ich gehöre zu den Leuten, die meistens über die Reling hängen und Fische füttern. Deswegen ist mir Segeln nicht so nah. Aber was ist das Reizvolle eigentlich am Segeln? Also Sie haben das ja auch sportlich, kann man das ja eine sportliche Herausforderung bei Regatten, ne? Aber sonst, können Sie das jemandem, der wie ich nur über der Reling hängt und denkt, oh, hoffentlich darf ich wieder von Bord, das mal versuchen zu erklären?
Also zum einen ist man mit unglaublich nah mit oder an der Natur. Man ist den Naturgewalten ausgesetzt. Man hat auf dem Wasser eine unglaubliche Ruhe und Distanz von allem, was an Land passiert. Es ist aber eben auch eine schöne Möglichkeit zu reisen. Man kann viele Ecken der Welt seglerisch entdecken. Und es ist Sport, wenn man sportlich betreibt, durchaus auch anspruchsvoll.
Und ich darf
Weil es eben nicht nur ein reiner körperlicher Sport ist, sondern ein körperlicher, technischer und auch ein taktischer Sport.
Darf ich noch ergänzen? Ich fand das so toll, mit dem Segelboot aus dem Hafen, mit dem Motor. Und dann wurde der Segel aufgespannt und der Motor ausgestellt. Und diesen Moment werde ich nie vergessen.
Herrlich. Wenn der Motor aus ist, es wird ruhig und man hat einfach nur noch den Wind und das Wasser.
Das war richtig gut.
Sind Sie auch schon mal in gefährliche Situationen mit riesigen Wellen oder so gekommen oder in Sturm geraten?
Also gefährlich? Nee, glaube ich nicht.
Ich vermute mal auch,
natürlich hat man mal mehr Wind oder mal schwierigere Situationen, aber
auch Sturm? Das ist
wirklich gefährlich nicht.
Sturm?
Ist auch schon mal vorgekommen, klar.
Ich dachte immer, das Schlimmste für Segler ist Flaute, wenn man da rumhängt und nicht weiß, was man machen soll, weil man nicht vorwärts kommt. Ne?
Kann auch was herrlich Entspannendes haben.
Ah ja. Und Sie sind, früher waren Sie ja Geschäftsführer der Firma Bike & Sales. Die haben Sie aus den roten Zahlen geholt, ne, und wieder ordentlich aufgestellt. Da haben Sie auch Segel für Segelboote angefertigt und eben Sonnensegel. Jetzt sind Sie bei einer anderen Firma. Ist die darin aufgegangen?
Die ist, genau. Vor 2 Jahren habe ich mich von dem Yachtsegelgeschäft getrennt, was ich vorher 12 Jahre geführt hatte und habe seitdem unsere damalige Tochterfirma daraus gelöst und führe jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch unsere Tochter, ehemalige Tochterfirma, mit der wir eben zum großen Teil Sonnenschutztextilien fertigen.
Ja, das ist ja ein totaler Boom, ne, Sonnensegel.
Ja.
Hat man jedenfalls so den Eindruck, dass Leute, die eine Terrasse haben oder so, dass alle Sonnensegel sich da aufstellen, was ja auch sehr gesund ist, sich irgendwie Schatten für Schatten zu sorgen. Aber ich denke mal, ihr Geschäft ist auf jeden Fall boomt, oder? Gerade jetzt, wo die Leute zu Hause geblieben sind im Sommer.
Genau, das hat uns letztes Jahr sehr doch viel in die Karten gespielt. Die Leute, die zu Hause geblieben sind, die nicht in Urlaub gefahren sind, die dann sich ihr zu Hause schön gemacht haben, da können wir uns über das letzte Jahr nicht beschweren.
Und ich habe gelesen, weil Sie die Firma aus den roten Zahlen geführt haben, waren Sie 2008, das fand ich ja toll, ein Mutmacher der Nation. Stimmt, ne?
Stimmt, da gab es mal irgend so eine
Auszeichnung. Sind Sie immer noch Mutmacher der Nation? Weil jetzt könnten Herr Gerling und ich, wenn ich uns so angucke, das ganz besonders gebrauchen. Dann machen Sie mal bitte. Und unseren Zuhörern auch.
Ja, ich glaube, ob ich noch ein Mutmacher bin, weiß ich nicht. Aber den Titel, irgend sowas gab es damals vor langer Zeit mal. Aber ich glaube, wenn wir jetzt alle positiv nach vorne gucken, sollten das Schlimmste des letzten Jahres auch bald hinter uns liegen.
Würden Sie dieses Jahr Urlaub buchen, Urlaub machen wollen, im Sommer oder Herbst?
Nicht auf der eigenen Terrasse mit Sonnensegel, wegfahren.
Ob ich das will?
Ja.
Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich möchte gerne Skifahren gehen diesen Winter, aber ob ich im Sommer wegfahren möchte...
Diesen Winter wird das nichts mehr.
Ja, das befürchte ich auch.
Sie wollen doch nicht etwa in die Schweiz sich einschleichen, oder?
Ja,
in Winterberg.
Sie haben eben nach meinen Wünschen gefragt.
Ja, aber wenn Sie das jetzt nur andeuten würden, dann müssten wir das Gespräch sofort abbrechen.
Aber
nein. Wir sind da tolerant.
Aber da ich nicht der große Sommerurlauber bin, der im Sommer irgendwie in den Süden fährt, habe ich auch keine Probleme damit, den Sommer zu Hause auf der Terrasse im Garten zu verbringen. Da gibt es sicherlich andere Entbehrlichkeiten, die schmerzlicher sind momentan.
Aber Winter kann ja sein, auch in einigen Monaten im Winter, im Dezember 2021, könnte ja auch sein.
Ist auch Winter. Bis dahin wollen wir doch mal hoffen, dass man wieder einen Skiurlaub fahren kann. Waren Sie in Ischgl letztes Jahr?
Nee, war ich nicht.
Ah ja, Gott sei Dank, oder?
Mutmacher.
Das war schlau.
Ja.
Da waren ja auch aus Bremer so manche Reisegruppen mit Politikern auch dabei. Manche haben sich auch infiziert. Ich glaube, eine ganze Busladung wäre mehr oder weniger infiziert.
Und
ne?
Parlament.
Parlament auch. Genau, dann im Parlament waren zumindest einige auch in Quarantäne.
Nee, da war ich Gott sei Dank letztes Jahr nicht.
Aber
Wobei ich die Jahre davor auch öfters in Ischgl gewesen bin.
Und spekulieren Sie ein bisschen auf Parlament wenigstens?
Wollen Sie in die Bürgerschaft?
Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite macht es mir schon Spaß, mich politisch einzubringen. Ich habe großes Interesse an politischer Arbeit, auch an Gestaltungsarbeit. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Abwägung, wie man das mit dem Job vereinbaren kann. Aber wenn sich sowas vereinbaren lässt, würde ich das nicht ausschlagen.
Dann könnten Sie die Minderheit zusammen mit Christoph Weiß vertreten.
Ja, gerne.
Und Herrn Meyer hier, dann wären Sie schon zu dritt. Das ist dann schon eine richtige kleine Bastion.
Und Thomas
das wäre doch ein gutes Gespann.
Ja. Ja, und Thomas Rübelkamp ist in Berlin.
Genau.
Honor.
Sie nehmen ja kein Blatt vor den Mund, ne? Ich habe gelesen, ist schon lange her, das war am Anfang von der Corona-Krise. Da haben Sie ja vorgeschlagen, dass es auch andere Wege gäbe, mit dem Virus umzugehen, zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen für Hochrisikogruppen. Also ich will das jetzt mal ganz platt sagen, Alte wegsperren. Würden Sie das immer noch sagen?
Alte wegsperren klingt doch irgendwie sehr negativ. Aber
ja, stimmt. Aber Sie haben es halt schöner ausgedrückt. Aber Ausgangsbeschränkung für Hochrisikogruppen ist doch sowas Ähnliches.
Ich frage mich schon, warum wir im Bereich der Kinder und Kindergärten und Schulen den Kindern doch teils große Entbehrlichkeiten zumuten und auch meines Erachtens nachhaltige Schäden zuführen, wo wir doch auf der anderen Seite die Risikogruppen inzwischen sehr klar definieren können und warum nicht, ich würde es mal andersrum formulieren, warum wir nicht mehr für die Hochrisikogruppen tun, da könnte man sicherlich deutlich mehr für tun. Ein Boris Palmer in Tübingen, der hat es ja vorgemacht, der hat das sehr viel besser im Griff, da er eben diese Risikogruppen auch sehr viel besser von vornherein geschützt hat und für die ein Angebot unterbreitet hat.
Aber Ausgangsbeschränkungen? Ich meine, das ist ja nicht nur juristisch.
Man könnte ja auch sagen, dass Hochrisikogruppen bitte Taxischeine bekommen, damit sie nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln aufhalten.
Ja, das ist nett.
Oder dass sie spezielle Einkaufsslots in Supermärkten kriegen, dass da keine Durchmischung mit der oder übermäßige Durchmischung mit anderen Gesellschaftsteilen stattfindet.
Das gab es in anderen Ländern, glaube ich, auch schon.
Lieferservice stattfindet, dass Hochrisikogruppen eben Lebensmittel nach Hause geliefert werden. Also da gibt es ja viele Ansatzpunkte, um die Bevölkerungsgruppen, für die das Virus so hoch riskant ist, dass die besser geschützt werden. Und momentan gehen wir da leider bundesweit, aber auch eben in Bremen mit der Gießkanne über die gesamte Bevölkerung. Und jetzt habe ich gerade eben wieder gelesen, wir stellen fest, dass die Maßnahmen der letzten 8 Wochen nichts bringen. Schlussfolgerung, wir verlängern sie. Das verstehe ich nicht.
Ja, verstehe. Allerdings, die eine Sache mit dem Lieferservice, den gibt's, und da könnten Sie sich sogar dran beteiligen, wenn ich hier mal Werbung für die Freiwilligenagentur und den Leserkurier machen darf, wo Menschen für Hochrisikogruppen nämlich einkaufen gehen. Freiwillige Mitglieder der Bürgerschaft sind dabei, Mitarbeiter der Bürgerschaft. Herr Imhoff ist schon einkaufen gegangen. Also, da werden Sie sofort willkommen.
Es ist ja
schön,
dass Herr Imhoff mal einmal einkaufen geht, aber dadurch, dass Imhoff einmal einkaufen geht, lindern wir das Problem ja nicht. Also, das müsste
doch,
ja.
Für die einzelnen Personen lindert man es schon, weil sie nicht in den Supermarkt müssen. Das muss man schon sagen.
Ja, aber das könnte man ja auch professioneller aufsetzen. Also, da könnte man auch von mir aus auch die Bundeswehr mit zu Rate ziehen oder man könnte es finanziell. Wir haben Millionen Leute momentan in Kurzarbeit, die könnte man da einsetzen. Ja. Wir setzen momentan auf Bundesebene über 10 Milliarden im Monat ein, um die Schäden in der Wirtschaft abzulindern. So, mit dem Geld könnte man auch eventuell irgendwelche Lieferservice bezahlen oder professionell aufstellen. Eventagenturen sitzen momentan seit einem Jahr komplett arbeitslos in ihren Betrieben. Die könnten auch sicherlich solche Dienstleistungen irgendwo professionell mit übernehmen. Das finde ich schon sehr ausbaufähig, was da für die Risikogruppen momentan gemacht oder eben nicht gemacht wird.
Und das Zweite, wo ich gedacht habe, dass Sie das sozusagen nonchalant aussprechen, obwohl das Wort sehr verpönt ist. Sie haben mal in einer Wahlveranstaltung oder vor der letzten Bürgerschaftswahl sich über Kampfradler mokiert. Was ist denn Ihre Definition von Kampfradlern?
Ich kann mich jetzt an den Begriff ehrlicherweise nicht erinnern, aber...
Ist das ein bremisches Phänomen?
Wenn Sie es jetzt so ansprechen, haben wir durchaus schon sehr, sehr aggressive Fahrradfahrer, wobei ich auch sehr gerne...
Sie auch dazu gehören? Jetzt kommt's raus!
Ich fahre sehr gerne Fahrrad und auch viel Fahrrad.
Und aggressiv.
Die Verkehrspolitik, nicht aggressiv, die Verkehrspolitik könnte sicherlich einiges dafür tun, dass Verkehre mehr miteinander als gegeneinander funktionieren und agieren.
Aber was meinen Sie denn mit Kampfradlern? Sind das Geisterradler? Weil hier in Bremen hat man den Eindruck, dass die Radwege immer in alle Richtungen zu befahren sind. Was meinen Sie mit, was sind, also das stand da in dem Artikel unserer Zeitung, da muss es also stimmen, dass Kampfradler...
Ich kann mich ehrlicherweise nicht daran erinnern, wo der Begriff jetzt genau herkommt oder in welchem Zusammenhang der gefallen ist, aber...
Ja, gut, dann will ich mal sagen, vielleicht wurde es so interpretiert. Dann haben Sie sich eben über den ungeregelten Radverkehr vielleicht mokiert. Das könnte dann vielleicht hinkommen.
Da wäre sicherlich politisch einiges zu tun, dass verschiedene Verkehre mehr miteinander als gegeneinander arbeiten.
Sagen Sie mal ein Beispiel, bitte.
Momentan wird sehr viel meines Erachtens das Fahrrad oder der Fahrradfahrer eingesetzt, um den Autoverkehr zu blockieren. Also siehe Parkallee, wo wir einen exzellenten Fahrradweg haben. Da wird die Fahrbahn zum Fahrradweg gemacht und Barken auf den Fahrradweg gestellt. Damit ist meines Erachtens dem Fahrradfahrer an der Stelle nicht geholfen. Vielmehr wäre dem Fahrradfahrer geholfen, wenn wir ganzheitliche Verkehrskonzepte hätten, mit denen der Autoverkehr mehr aus der Stadt rauskommt und wir somit mehr Platz für Fahrradverkehr oder andere Verkehre in der Stadt hätten.
Fußgängerhäufig.
Stattdessen wird ein Wettbewerb aufgebaut und ein Verdrängungswettbewerb, anstatt für den Autoverkehr andere Angebote zu schaffen. Siehe A281, warum wird die nicht endlich geschlossen? Warum wird dieser Tunnel nicht gebaut?
Gute Frage.
Wenn wir diesen Tunnel hätten, hätten wir sehr viel Verkehr aus der Innenstadt raus und könnten diese Verkehrsräume wieder anderweitig bespielen.
Da sind Sie zu jung zu.
Auch wenn die Politik sich jetzt wieder hinstellt und einen zügigen Abschluss fordert. Also der Tunnel, der 281, der ist immer noch nicht ausgeschrieben.
Das werden wir drei nicht mehr erleben, dass dieser Autobahnring geschlossen wird. Sie vielleicht
ja,
noch,
das
aber
sehe ich
wir
auch so.
Bestimmt.
Aber versprochen wird er uns, dass er 26 befahrbar ist.
Ja.
Das glauben wir doch im Leben nicht, dass ein Tunnelbau, der heute noch nicht ausgeschrieben ist, in 5 Jahren fertig ist.
So, jetzt fangen Sie sich langsam an, warm zu reden, wie ich höre. Jetzt können wir weitermachen. Was halten Sie denn von den Veränderungen in der Martini-Straße?
Grundsätzlich tut der Innenstadt weniger Autoverkehr definitiv gut. Ich glaube, auch die Martini-Straße kommt mit 2 Spuren klar. Was da jetzt allerdings für Entwürfe durch die Presse gegangen sind, finde ich leider wieder etwas halbherzig. Es wird kein Angebot geschaffen, wie man den Verkehr rauskriegt, und es wird einfach blockiert. Mhm. Genau das Gleiche am Wall. Warum geht man da nicht an den parkenden Verkehr ran? Da parken Autofahrer auf dem erweiterten Fußweg, anstatt die da wegzunehmen und da irgendwie einen Boulevard zu schaffen, der zum Flanieren einlädt, wird einfach den Autofahrern eine Spur weggenommen, obwohl es da einen breiten Fahrradweg gibt.
Das wegen ist der Einzelhändler. Die Einzelhändler wollen doch, dass da Parkplätze bleiben.
Ich glaube, die Einzelhändler hätten sehr viel mehr davon, wenn da Außengastronomie stattfinden würde, wenn da ein breiter Boulevard wäre, der auch für Fußgänger genutzt werden könnte und der eine Aufenthaltsqualität bietet.
Gut. Ich glaube doch, dass Sie gut, dass Sie in die Bürgerschaft so ein bisschen streben. Also, ne?
Das gehören.
Ja, das hätte jetzt hier auch jemand aus der CDU-Fraktion uns erzählen können.
In der CDU gibt es meines Erachtens sehr gute Innenstadtkonzepte und gute Innenstadtpapiere. Also von daher ist das ja nichts Überraschendes.
Vielleicht wird ja noch was draus. Wigbert, was hast du denn noch auf dem Zettel?
Ich habe noch geschrieben, ne, Gewerbeflächen, Amazon, Cambio, so Punkte, wo Sie irgendwie dran waren.
Jetzt müssen wir mal kurz hier den Rettungswagen durchlassen, weil wir sind ja hinten links im Pressehaus, direkt an der vierspurigen Martini-Straße, bekanntlich.
Ja.
So.
Cambio und Amazon hatte ich noch gesagt, als Stichworte noch. Cambio,
ja, Amazon ist ein Paradebeispiel für gescheiterte Wirtschaftspolitik in Bremen. Da kommt ein Unternehmen, das 2000 Arbeitsplätze schaffen will, gerade im Bereich der Geringqualifizierten, wo wir über 30.000 Langzeitarbeitslose haben, brauchen wir dringend so einen Arbeitgeber. Und da wird alles dran gesetzt, dass er sich nicht in Bremen ansiedelt. Stattdessen hat unser alter Wirtschaftssenator sich hingestellt und die Ansiedlung von Borgward gefeiert, die nie realisiert wurde. So, wir können von Glück reden, dass Amazon jetzt nach Achim gegangen ist, wo der Bremer Arbeitsmarkt sicher auch noch von profitieren wird. Aber solche Unternehmen, die müssen wir aber mit Kusshand nehmen und die müssen wir nach Bremen holen, anstatt den Steine in den Weg zu legen, dass sie eben nicht nach Bremen kommen.
Aber Pendler von Bremen nach Niedersachsen ist doch sozusagen gerecht nur gegenüber den Pendlern, die von Niedersachsen nach Bremen pendeln zum Arbeiten und da ihre Steuern bezahlen, kann man doch nur froh sein über jeden Pendler, der hier die Steuern zahlt und nach Achim zum Arbeiten pendelt. Dann erleben die Achimer auch mal, wie das ist, wenn man von den Steuern nichts hat, aber ständig die Straßentheater, Straßenbahn und sonst was benutzt.
Ich sage ja, Amazon mit Achim ist noch Glück im Unglück, dass es im Bremer Speckgürtel geblieben ist, hätte aber auch anders ausgehen können, dass die sich ganz woanders ansiedeln, wo Bremen nichts davon gehabt hätte.
Und den Protest kriegt Bremen nicht ab, weil es gibt ja auch Kritik an Amazon, nicht zu knapp. Angeblich haben die Arbeitskräfte da es auch nicht so gut. Nicht so gut, wie die Werbung zum Beispiel zeigt. Ich kann es nicht beurteilen. Man hört manchmal von Streiks, man hört manchmal davon, dass irgendwie die Schwierigkeiten haben, Betriebsräte zu gründen oder sonst irgendwas. Also für Bremen ist das doch eigentlich das Komfortabelste. Man kriegt den Ärger nicht ab. Und trotzdem
Sind
das
jeder Arbeitsplatz, der in Bremen verloren geht, ist einer zu viel. Also von daher ist die Amazon-Ansiedlung, dass die nicht in Bremen stattgefunden hat, wirklich ein Versagen der Bremer Wirtschaftspolitik.
Und ich komme öfter mal nach Achim und sehe Amazon, ne? Und denke an ihre Worte zu A281. Und da denke ich immer, die haben das im halben Jahr aufgezogen, Amazon. Und die A82 ja. 40 Jahre.
Länger. Ja.
Wir kriegen es einfach nicht hin, weil auch kein Umsetzungswille da ist, weil wir uns lieber in dem verwalten, was wir seit 70 Jahren hier in Bremen machen, anstatt uns neu zu entwickeln und nach vorne zu denken.
Und Cambio? Was war Cambio für ein Stichwort?
Also Cambio ist ein tolles Unternehmen, was, glaube ich, sich in Bremen sehr gut etabliert hat. Meines Erachtens müsste dringend, aber auch anderer Carsharing-Angebote in Bremen zugelassen werden, wie Car2Go oder DriveNow von BMW, die in anderen Städten hervorragend funktionieren. Aber das ist auch ideologisch von den Grünen leider nicht gewollt, weil die da eine Gefahr für den öffentlichen Nahverkehr sehen, anstatt dass sie sagen, das ist eine Ergänzung zu den bestehenden Verkehrsträgern. Und jede Erweiterung ist ein Mehrangebot für die Bürger, was meines Erachtens zu begrüßen ist. Und ob es dann angenommen wird oder nicht, das muss der Markt regeln, das müssen die Unternehmen regeln. Aber hier ein künstliches Monopol für Cambio zu halten, finde ich sehr schwierig.
Ja. Hast du noch was auf dem Zettel, Wigbert?
Ein herzlichen Dank, würde ich sagen.
Erstmal fragen wir Herrn Müller-Anke, ob er noch was sagen will unseren Lesern, wollte ich schon sagen, unseren Lesern, Leserinnen, Zuhörerinnen und Zuhörern.
In diesem Fall sind es ja Zuhörer.
Ja.
Für alle, die es bis zum Schluss geschafft haben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Zeit, dass wir miteinander sprechen konnten. Auch wenn es sicherlich noch viele andere Themen gibt, über die wir hätten sprechen können.
Nächstes Mal.
Aber vielleicht finden wir da an anderer Stelle ja noch
auf jeden Fall. Nächstes Mal, wenn Sie auf der Kandidatenliste stehen, dann kommen Sie wieder.
Ja, mal sehen.
Ja, Adike,
ist ja noch ein Dank. Bisschen hin.
Auf jeden Fall herzlichen Dank.
Genau, vielen Dank.
Wunderbar.
Ihnen bleiben Sie gesund Dank. Und bis demnächst.
Ja.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.